Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Die Australian Open 2024 sind Geschichte. Ob es eine schöne Geschichte war, das werden wir gleich zum einen besprechen mit Oliver Fasnacht von Eurosport. Servus, Oliver.
Hallo, schön, dass wir wieder in der Runde zusammen sind.
Und mit Andreas Dürrö, dem Tennispropheten in Wien. Servus, Andi.
Servus, liebe Freunde, grüß euch.
Fangen wir der Höflichkeit halber und nicht nur der Höflichkeit halber, vielleicht mit den Frauen an, weil die haben ja auch vor den Männern das Finale bestritten. Oliver, deine Einschätzung dieses Finales mit der Siegerin Aryna Sabalenka gegen eine, ich habe keine Worte dafür, wie ich Qin Wencheng oder wie auch immer man sie ausspricht, beschreiben soll. Bitte, Oliver, zum Frauenfinale. Die ersten einführenden warmen Worte.
Oh, die gehen ganz kurz, weil nichts Neues in Melbourne sozusagen. Keine Überraschung im Finale. War auch klar, weil einfach Sabalenka, glaube ich, wirklich inzwischen eine Klasse für sich ist in solchen Situationen und so gereift als Persönlichkeit und als Tennisspielerin und so klar in allem, was sie tut für den Erfolg, dass es eigentlich nicht anders, es konnte nicht anders ausgehen. Ich habe mich nicht gewundert, ich habe nicht so viel gesehen, gebe ich zu, von diesem Finale, dann Highlights angeschaut, brauchte ich aber eigentlich gar nicht, weil es war klar, wie Sabalenka das Finale spielen würde und wie die tolle Chinesin das Finale spielen würde, weil es war einfach auch zu viel Aufwand für sie, um in dieses Endspiel zu kommen. Und ich glaube auch mental, so gut sie ist und so weit sie da auch ist, weil sie daran sehr arbeitet, aber das war nicht möglich, Sabalenka da vom Thron zu stoßen. Also Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall Glückwunsch. Andi, für mich war das ein spielerischer Offenbarungseid, ganz ehrlich, von einer Spielerin, die jetzt Nummer 7 der Welt ist, die ohne Plan reingegangen ist, gedacht hat, sie kann das Tempo von Sabalenka mitspielen. Ich frage mich, ihr Coach ist im vergangenen Jahr bei den US Open in der Box gesessen bei Coco Gauff, hat keinen Ball mit bisschen Flugbahn gespielt, hat keinen Slice gespielt. Ich war nicht überrascht, dass es so ausgegangen ist, aber ich war ein kleines bisschen perplex, Andi.
Ja, also ich finde, da darf man nicht so, ich möchte nicht unfair sein der Frau Schenk gegenüber. Der Ast war ja sowieso eigentlich, also ja, niemand, der noch auf dem Ast war, hätte, glaube ich, die Sabalenka auch annähernd auf Augenhöhe fordern können. Also ist es eigentlich wurscht. In dem Spiel selber, du hast einfach gesehen, dass das, so wie der Oliver schon gesagt hat, auch für mich unverlierbar ist in Wirklichkeit. Ich finde, die Sabalenka hat sich trotzdem recht streng mit sich selber beschäftigt. Gut, es geht dann immerhin darum, auszuservieren. Aber bei dem 40-0 hat man es auch gesehen, als sie noch einmal auf Einstand musste. Also allein die Gestik, sie könnte noch ein bisschen lockerer. Das ist jetzt natürlich alles Luxusprobleme. Sie hat gewonnen. Aber das hat mich ein bisschen erstaunt, dass sie trotzdem noch so tight war. Dafür war die spielerische Dominanz umso größer, finde ich. Und mich hat der ganze Damenbewerb jetzt nicht irgendwie besonders fasziniert, aber ich darf auch einräumen, ich habe auch nicht allzu viel davon gesehen.
Gut, dann möchte ich die Frauen noch nicht abschließen. Ja, Oliver, bitte.
Nee, genau, ich hatte jetzt Angst, dass du sie schon abschließt.
Nein.
Stell deine Frage.
Wir müssen auf jeden Fall über Su Weixie sprechen, die das Frauen- und das gemischte Doppel gewonnen hat. Aber ich überlege jetzt auch gerade, was hat mich abgeholt bei den Frauen? Coco Gauff hat serviert auf den ersten Satz gegen Sabalenka. Auch das hat mich schon überrascht, weil ich gedacht hätte, dass Sabalenka das klarer gewinnt. Aber ansonsten natürlich dieses unfassbare Tiebreak von Rybakina, über das wir aber, glaube ich, letzte Woche schon gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, was von diesem Frauenwettbewerb in Erinnerung bleiben wird, Oliver.
Ja, also erstmal zu Shang muss man eines sagen, sie spielt halt so, ja. Also wer dann in dem Endspiel noch Slice und Dropshot und höheren Spin und dann wieder einen flacheren Spin und mehr erwartet hätte, sage ich mal, ist da, glaube ich, etwas zu romantisiert herangegangen. Das ist ja das Problem an diesem Matchup letztlich auch gewesen. Und wenn du dir der Ast, wie es so schön gesagt wurde, gerade vom Andi, wenn du dir das anschaust, dann ist das ja ein Ast gewesen, in dem viele Basher noch am Ende übrig geblieben sind oder die, die halt einen harten, klaren Ball schlagen können. Das ist ja nun Jastremska, Kalimskaya, wie sie alle heißen. Deswegen, es war das zu erwartende Endspiel und deswegen, ich würde auch gar nicht so sehr jetzt der Chinesin sagen, es war ein bisschen wenig oder Offenbarung, ist deine Meinung okay. Aber ich glaube, man kann es nicht messen an diesem Match gegen Sabalenka. Sondern man muss sich grundsätzlich dann die Frage stellen, wie das Damentennis heute aussieht. Und dann muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, ob das, was wir gerne romantisch als vielleicht ein bisschen anderes Tennis sehen, ob das denn überhaupt noch irgendeine Chance hat in der heutigen Zeit. Auf diesem Level, wir sprechen von zweiter Woche tief drin, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und da hat man auch gesehen, dass eine Krejcikova mit all ihrer schönen Ideen, wie man Tennis spielen kann, auch nicht weiterkommt. Alle anderen in der waren Kalinskaya, Kostyuk, Goff noch mit etwas mehr Varianz, Noskova, ja, okay, Jastremska, kannst du ja alle irgendwie abhaken. Ein Stil und das reicht halt nicht, weil das, was die können, kann inzwischen Sabalenka besser als alle anderen.
Keine weiteren Anmerkungen von mir. Es ist halt romantisch zu sagen, dass eine Spielerin wie Anse Jabeur, so wie sie spielt, hier mithalten könnte. Aber ich glaube, dieses Fenster, ich lasse mich in Wimbledon gerne eines anderen belehren. In Wimbledon vielleicht auf Rasen, ja, aber auf Hartplatz sehe ich da kein Licht gegen Sabalenka.
Nein, Entschuldigung, Andi, ich wollte ihn ja nicht. Du hast gerade irgendwas gesagt, Andi?
Nein, ich habe gar nichts gesagt.
Also Jabeur bleibt eine. Jabeur ist eine Lieblingsspielerin von Tennis-Feuilletonistinnen und Feuilletonisten. Eine Lieblingsspielerin von allen, die gerne mehr als nur Tennis schreiben wollen über Tennis. Eine Lieblingsspielerin von allen, die sagen, dass es doch viel Größeres gibt als das Tennis. Und genau diese ganzen Dinge, die ja vorhanden sind. Natürlich ist es eine interessante Persönlichkeit mit ihrer Herkunft und so weiter und so weiter. Und hier natürlich asiatischer Raum und so weiter. Aber das alles macht ihr Tennis so kompliziert und so belastend, dass sie einfach das nicht mehr spielen kann. Und zweitens ist es einfach so, wie du sagst, man weiß auch irgendwann, wie Jabeur spielt. Ich halte sie für eine feine Tennisspielerin, aber ich habe den Hype um sie offen gestanden nie mitgehen können, weil auch sie eben nicht die perfect Zauberin ist, die immer auch alles richtig macht und es ist auch nicht nur so, dass sie gescheitert ist nur an Nerven, sondern sie ist auch gescheitert an besseren Spielerinnen, wenn es nicht anders funktioniert hat und deswegen bitte hört auf, sag ich mal, aus ihr mehr machen zu wollen, in dem Moment, in dem sie Tennis spielt. Da soll sie nur ihren Job machen. Die einen machen nicht ihren Job, weil sie abgelenkt sind durch Social Media, das ist die jüngere Generation der Frauen, weil sie nicht ihre ihr Gedächtnis nicht trimmen, weil sie irgendwie die falschen Gedanken im falschen Moment haben und so weiter und so weiter. Und die anderen sind abgelenkt durch die Bürde, für mehr spielen zu müssen und zu wollen, als nur für den Moment. Und das wird nicht funktionieren.
Also mir ist das ethnische Umfeld von Anse Jabeur vollkommen egal. Also ist mir völlig herzlich wurscht, der ganze asiatische Markt, aber sie spielt halt ein bisschen anders als die anderen. Und deshalb, ich brauche nicht die nächste Rybakina, die auf jede Kugel draufhaut wie besessen. Brauche ich nicht. Da gibt's genug.
Aber dir habe ich ja gar nicht den Vorwurf gemacht.
Naja,
es geht ja gar nicht darum. Egal, aber das ist, aber du weißt ja auch, du beobachtest es ja auch, dass genau diese Thematik
naja,
in jedem Artikel über Anse Jabeur steht. Dass dir das egal ist, weiß ich erfreulicherweise, aber du weißt ja, warum ich das so gesagt habe. Ja.
Nun gut, Andi, magst du noch was zu den Frauen sagen? Sonst machen wir einen Cut und du kannst aber gerne noch zu den Frauen, zur Doppelsiegerin Elise Mertens, bitte.
Na, bitte nicht. Ich finde es schade um die Zeit.
Dann machen wir eine kurze Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, bei den Männern hat Jannik Sinner gewonnen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich habe im Finale, was soll man machen? Das Herz hat ganz klar für Daniil Medvedev geschlagen, aber ich kann mit Jannik Sinner wunderbar gut leben. Und alles in allem, Andi, glaube ich, dass es für den Tennissport insgesamt eine bessere Nachricht ist, dass Jannik Sinner dieses Turnier gewonnen hat. Und damit übergebe ich an dich.
Dankeschön. Naja, mich hat wiederum beeindruckt und zugleich erstaunt, diese mentale Hochschaubahn, die aber irgendwo zu erwarten war für Jannik Sinner im Endspiel, weil so souverän er war bis dahin, selbst gegen Novak Djokovic noch, ja, so befangen war für mich in den ersten beiden Sätzen, das war ganz eklatant. Ne? Dazu kam dann natürlich noch, dass Medvedev mit der Taktik ihn auch überrascht hat. Aber eins darf man auch nicht vergessen, der Medvedev hat auch aus psychologischer Sicht dann auf einmal auch nachzudenken begonnen und meiner Ansicht nach genau deswegen, weil er jetzt einmal der war, der 2-0 Sätze geführt hat. Es war ja das ganze Turnier fast umgekehrt, dass er schon draußen gewesen ist. Und da spielt es sich natürlich lockerer mit der Geschichte, du hast nichts mehr zu verlieren. Da ist es vielleicht verwegen, ihm den Vorwurf zu machen, aber ich sag's trotzdem, dass er ja den Sinner auch wieder hineingelassen hat in die Partie. Ich weiß schon, dass im Hinterkopf war diese enorme Belastung von mehr als einem ganzen Tag da auf dem Platz gestanden zu sein, 6 Stunden länger als der Südtiroler und so weiter. Aber bis dahin war er eigentlich der Mann, der das auch gestaltet hat mehrheitlich. Ne? Und beim Sinner hat so viel gefehlt, was ja in den anderen Matches vorhanden war. Und das muss, ist auch klar, wenn du in deinem ersten Endspiel stehst. Schön war es dann trotzdem, finde ich, wie der sich eben nicht hängen hat lassen, der Südtiroler, wie er dann wirklich Step by Step hineingefunden hat. Vielleicht auch glücklich, weil ihm der Medvedev, ich will nicht sagen, dass, na, geschenkt ist es ja nicht gewesen, aber dass der ihn halt wieder wirklich mitspielen hat lassen, die Leute, der ganze Effekt, und dann war ihm schon klar, glaube ich, dem lieben Jannik, dass er jetzt, wenn er ein bisschen mehr auf Ball halten auch spielt, den wirklich auslaugen kann und dass ihm wenig passieren kann. Ja? Obwohl spielerisch war er, finde ich, in allen anderen Partien besser, das kann man ihm aber ja nicht vorwerfen. Der hat super gekämpft und so weiter und das hat mich schon beeindruckt. Wie gesagt, für Medvedev war das schade. Ich glaube auch, dass ihm sicherlich, wenn auch unbewusst, dass ihn irgendwo eingeholt haben, die Geister von vor 2 Jahren, weil gegen Rafa war es ja ganz genauso, in Wahrheit. Ja. Und da sieht man aber auch, wie für so einen Champion, der er ja ist, das schwer ist, sozusagen sowas über die Ziellinie zu bringen. Das sind so meine Eindrücke. Beim Djokovic möchte ich noch sagen, weil man den nicht unerwähnt lassen darf, dass ich finde, er hat recht gehabt, so schlecht habe ich ihn selten gesehen, ohne die Leistung des Sinner schmälern zu wollen. Aber Wachablöse hinher, das wäre, glaube ich, zu vermessen. Jetzt freuen wir uns einmal mit Jannik Sinner, der ja dann dort gestanden ist, als wüsste er gar nicht nur, was er sagen soll, sondern wirklich nicht, was er da abgespielt hat.
Oliver, Medvedev hat in der Pressekonferenz gesagt, hat sich so ein bisschen selbst gehört, war ich wirklich nah dran. Ich fand, vom Spielverlauf her war er gegen Nadal vor 2 Jahren, wo er diese 3 Breakbälle gehabt hat, Mitte des 3. Satzes, ein bisschen näher dran, ich weiß gar nicht, er hat einen Breakball, glaube ich, gehabt bei 4-4 im 3. Satz oder war es im 4. Satz, okay, wenn er den macht, dann gewinnt er es wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wenn man das blanke Ergebnis anschaut, dann könnte man auch denken, ersten 2 Sätze verloren, Sinner, danach Sinner der klar bessere Spieler, wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe so gesehen, dass Medvedev wirklich nah dran war, eben aufgrund der ersten beiden Sätze bis kurz vor Ende des 2. Satzes, denn Ende des 2. Satzes hat Sinner gleich wieder aufgenommen, sozusagen. Hat also das gemacht, was man tun muss, nach einem 0-2-Satzrückstand im 2. Satz schon mal dafür sorgen, dass er sich in eine bessere Form bringt für den 3. Satz. Ich habe jetzt gleich mal nachgeschaut, 3. Satz, kein Breakball vorher für Medvedev war kein Breakball, der erste war überhaupt nur zu diesem 6-4 und dann musste er ja sogar einen Breakball abwehren im 4. Satz, da stand es 1-2, Dann hatte er tatsächlich einen Breakball bei 3-3 und wie du gesagt hast, dann aber ja auch das dann zum 4-6 wieder verloren. Das war schon knapp, weil das zum 4-6 war ja auch so, dass er da immerhin einen Spielball hatte und dann gab es eben diesen Breakball und Satzball. Das kann natürlich auch schnell 5-5 stehen. Am Ende war es ja dann sowieso, finde ich, so, dass das bei Sinner klar war, dass er Ballwechsel abkürzen wollte. Dieser grandioser Schlag der Vorhand Longline, weil der Sinner den halt aus dem Lauf heraus ohne großen Ansatz spielt. Für mich einer der besten Schläge überhaupt und der wichtigsten von ihm auch, weil damit hat er Rallyes abgeschlossen. Das war seine Ausfahrt und die hat super funktioniert. Also nah dran im Hinblick auf, es hätte knapp sein können, weil er hätte ausgleichen können. Er hatte Spielball zum 5-5 im vierten. Nah dran, ansonsten kann man wahrscheinlich eher nicht sagen, weil es ja eben dann trotzdem immerhin die Sätze 3, 4 und 5 an Sinner ging. Vom Grundansatz her muss ich sagen, tolles Finale, hat mir gut gefallen und der richtige Sieger ist es auch. Aber was mir am allerbesten gefallen hat, ist eindeutig seine Reaktion in der Pressekonferenz. Seine ganze Pressekonferenz, die er danach gegeben hat, Daniil Medvedev, das war wirklich auch eine Weiterentwicklung einer Persönlichkeit und das hat mir unglaublich gut gefallen.
Ja. Ich wollte zum Sinner noch sagen, wenn ich da, was mich sehr gefreut hat und was auch so ein bisschen ein Aufruf war an alle Eltern, ja, an alle Sporteltern, sage ich jetzt einmal sogar, dieser eine Satz, wo er sagt, also er dankt seinen Eltern so, weil die ihn wirklich frei und eigenständig entscheiden haben lassen, was er möchte, ja. Und diese Eislaufmütter, Tennisväter, bla bla bla, braucht man nicht reden, die ihre eigenen, vielleicht unerfüllten Hoffnungen in die Kinder stecken und so hineindrängen. Das, ich glaube, dass er darauf auch angespielt hat. Und wenn wir uns erinnern, er war ja sogar ein super Skifahrer, das hat man jetzt eh auch wieder gesehen, ist auch mit der Linz Yvonne irgendwo Skifahren gegangen. Und was mich noch beeindruckt hat, war, ist mir eingefallen, als ich da geredet habe in der kurz mit dem Darren Cahill und der hat gesagt, he's like a sponge, sag ich, was heißt, der ist wie ein Schwamm, duscht er so gern oder wie, oder Kloch sagt, nein, der saugt jede Information auf wie ein Schwamm und überlegt sich alles und hinterfragt alles und reflektiert so viel, das ist zwar gut, aber auf der anderen Seite ist das auch etwas, wie wir wissen von Werner Schlager und so weiter, den wir auch schon gehabt haben hier bei uns, dass man dann natürlich auch das sozusagen ins Prokrastinieren kommen könnte. Ja. Aber diese Lernbereitschaft und dieses dauernd, und er hat ja auch gesagt, er weiß, und das möchte ich nicht hochnäsig verstanden wissen, sondern so wie er heute ist, er weiß, er kann sich in allen Belangen noch verbessern. Also er hat noch lange nicht ausgelernt. Die zwei Sachen haben mir gefallen.
Zum Medvedev muss man natürlich sagen, dieses Match hätte er klar gewonnen, wenn es kein Best-of-Five-Match gewesen wäre. Die Regel auf der Tour sind auch bei den Tausender-Turnieren eben Best-of-Three-Matches. Wenn Medvedev diese Taktik weiterfährt, auch gegen die anderen, die ihm immer wieder mal Probleme bereitet haben, und vor allen Dingen auch weiterhin gegen Sinner, dann sehe ich schon so, dass er einen Weg finden würde, vielleicht sogar so ein Duell dauerhaft, nicht dauerhaft, aber vielleicht sogar mehrheitlich zu gewinnen. Bei Sinner muss man jetzt sowieso erstmal sehen, wie er jetzt mit diesem Titel umgeht. Und Medvedev hat für mich sogar das komplettere Spiel gehabt an dem Tag. Sowieso mit all seinen Fähigkeiten, die er hat. Aber dieses nach vorne gehen, gute Volley hat er danach auch gesagt in der Pressekonferenz. Er war überrascht, wie gut er Volley gespielt hat in dem Turnier. Er hat gesehen, dass er eben manchmal Ballwechsel abkürzen muss. Er muss nach vorne, er muss aggressiv sein. Und ich glaube, das war der aggressivste Daniil Medvedev, den man in einem solchen Endspiel je gesehen hat. Wenn man bedenkt, wie oft er auch sehr dicht am Netz Volleys gespielt hat, heißt, er hat sich zugetraut, er ist nach vorne gegangen. Hier sehe ich eine klare Weiterentwicklung. Und deswegen kann es durchaus sein, dass in diesem Jahr dieser Kampf da oben tatsächlich Medvedev eine sehr große Rolle spielen wird. Das muss man abwarten, aber das waren erste Anzeichen dafür, dass er eben auch cleverer geworden ist, dass er eine gute taktische Einstellung hatte, dass er weiß, wie er in seiner Karriere zu diesem Zeitpunkt jetzt Tennis spielen muss. Also kann nur sagen, auch da wieder Kompliment, natürlich auch an Sinner, völlig klar, ist auch der verdiente Sieger gewesen. Aber das ist mir und ihr seid ja auch relativ häufig beschäftigt mit Daniil, ist mir sehr aufgefallen, sehr positiv.
Na, ich liebe ihn seit Jahren, weil ich immer schon, also Schmieder von der Süddeutschen hat mich darauf aufmerksam gemacht, hört mal beim Daniil in der Pressekonferenz genauer hin, und das war damals 2019, wo er gegen Nadal im Finale dann verloren hat, was er, okay, nach den ersten beiden Sätzen damals, wer sich erinnern kann, hätte man niemals dran gedacht, dass das noch spannend wird. Das ist dann spannend geworden und hat einen 5 verloren. Nee, Daniel ist super, gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, Andi, ich glaube, dass der Sinner gut damit umgehen wird, weil er, ja, weil er komplett geerdet ist. Und ich glaube, dem ist jetzt dieser Rucksack, der beim Dominik wahrscheinlich immer größer geworden ist über die Jahre, wo er es eben nicht gewonnen hat. Und die Situation beim Dominik war wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil Nadal in Paris im Grunde genommen unbesiegbar ist für einen Rechtshänder mit einhändiger Rückhand. Und ich glaube, der Sinner, der hat jetzt gar keinen Rucksack mehr und der kann jetzt dahin spielen. Hat er Tausender gewonnen, hat Grand Slam Turnier gewonnen. Ja, was ich antizipiere hier kein Hangover, Andi, weil so irgendwie so dünkt er mich nicht als Typ.
Ja, antizipierst, hast du jetzt in meine Richtung gesagt. Das gefällt mir. Ja. Na gut. Nachdem alle schallend lachen, werde ich jetzt auf deine eigentliche Frage eingehen. Also das ist natürlich schon immer eine große Challenge, mit sowas umzugehen, beziehungsweise sich danach dann neu auszurichten. Das ist ja das Furchtbare, dass du beim Tennis, haben auch viele Champions ja schon gesagt, es verändert sich in Wahrheit ja nichts. Ja? Du hast jetzt halt ein Match gewonnen, du bist Champion, die Erwartung wird riesengroß, dass du jetzt der Seriensieger sein wirst, der die anderen beiden, sagen wir haben ja bis vor einem halben Jahr eigentlich nur von Alcaraz und Rune gesprochen in dem Zusammenhang, und der Sinner war irgendwo da hinten und auf einmal ist er voll in diesem Limelight. Ich glaube auch, dass er von seinem Charakter her ihn das nicht aushebeln wird, dass er sehr down to earth ist, dass das ein Vorteil ist. Trotzdem wären die Erwartungen, wie gesagt, nicht geringer. Und er müsste sich jetzt ausrichten. Das ist, glaube ich, das, was bei Dominic Thiem versäumt worden ist. Wo will ich hin? Ja, weil das bedarf wahrscheinlich weiterer, wahrscheinlich vielleicht noch mehr Einsatz, sowas jetzt in Serie reproduzieren zu wollen und vor allem zu können. Also da weiß ich nicht, ob er schon so weit ist. Vielleicht darf man da auch noch nicht so viel erwarten. Auf jeden Fall würde ich es auch so wie du sehen, das ist einmal erledigt, danke, mit 22, und es könnte schon so sein, dass es ist wie bei Federer, da haben wir doch auch alle ein bisschen warten müssen, da haben doch auch alle gesagt, der ist so geschickt und so weiter, und bis der den Arbeiter Hewitt sozusagen ausgehebelt hat, ganz vorne an der Weltspitze, hat es relativ lang gedauert, auch mit seinem ersten Grand Slam Sieg. Und da kann noch sehr, sehr viel kommen. Ich sehe den vom Potenzial her auch am gefährlichsten. Und Djokovic wird schon langsamer werden müssen. Und dahingehend wäre es jetzt für ihn aufgelegt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man so weit gehen darf noch einmal und da jetzt uns alle zu fragen, also wie viel Grand Slams gewinnt der Herr noch? Das sehe ich jetzt so nicht. Ich hätte ihn ja getippt für Wimbledon, ganz, ganz offen. Und ich glaube schon, dass er dort jetzt, nachdem dieser erste Stein einmal weg ist und diese wahnsinnige Belastung, das vollbracht zu haben, dass er dort jetzt vielleicht dann noch einen drauflegt. Aber zu sagen, gut, US Open wird er auch noch gewinnen, das wäre dann ein bisschen vermessen. Es spielt ja auch der Herr Alcaraz noch mit, obwohl der eben wiederum, der hat es jetzt ganz schwer, ja, aus verschiedenen Gründen. Aber noch einmal, um auf den Sinner zurückzukommen, der muss sich neu ausrichten und der müsste eigentlich meiner Ansicht nach den Marschplan jetzt auf die Nummer 1 legen und auf das, was er ist, nämlich ein Champion zu bleiben.
Ich glaube, dass, also da habt ihr ja völlig recht, vom Typ her ist er natürlich down to earth und geerdet und so weiter und Wurzeln und seine Heimat, das ist alles wunderbar. Aber genau wie du sagst, Andi, er hat jetzt eine andere Situation und die kann man nicht simulieren. Das wird er jetzt erstmal lernen müssen, für sich damit klarzukommen. Die Kombi Cahill-Vanjoz ist natürlich eine ganz tolle, aber vor allen Dingen ist es so, das darf man nicht vergessen, es war auch die Cahill-Australien-Kombi wieder mal. Es war so eine extra Energie, die, glaube ich, was Besonderes auch nochmal aus ihm rausgekitzelt hat. Und das heißt, ich würde ihn jetzt einfach gerne sehen, weil in den nächsten großen Turnieren ja, aber ich würde ihn gerne jetzt sowieso mal sehen, auch nicht nur bei den Grand Slams, sondern wirklich auch bei den Tausender-Turnieren. wie er da wirklich agiert und wie er damit jetzt auch klarkommt, weil es ist auf jeden Fall jetzt so, dass er unter einem anderen, eine andere Charakteristik sozusagen in allem steckt, was jetzt mit ihm zu tun hat. Das ist das eine. Das andere wollte ich noch schnell gesagt haben, Wimbledon, so wie er jetzt das Melbourne-Finale und das Turnier gespielt hat, glaube ich, dass Medvedev alles hat, auch Wimbledon gewinnen zu können. Aber müssen wir mal abwarten, wie sich der jetzt weiterentwickelt. Eine Sache, glaube ich, muss man mit Furcht fast sehen, das ist ebenfalls mein, also muss man nicht, aber ich sehe das so. Djokovic hat in diesem Turnier nicht nur schwierige Matches gehabt von der ersten Runde an, sondern mein Eindruck war, dass er im Sinner-Match schon sehr, sehr früh, und ich meine, es war das zweite oder dritte Aufschlagspiel, aussah, als müsste er gleich aufgeben. Und fertig war. Die Hitze hat ihm wieder ein Problem bereitet. Ich befürchte, dass der Körper von Djokovic in diesem Jahr ihm große Probleme bereiten wird. Dass das alles nicht mehr zu matchen ist, was andere mit eben einem gewissen jungen Alter, mit Jugendlichkeit, mit Frische, mit Elan, mit einer Dynamik auf den Platz bringen. Und der Körper, damit sind wir ja auch immer beim Geist, dem mal außen vor. Aber ich glaube, dass der Körper nicht mehr das machen wird, was er machen müsste. Das sah nicht gut aus, finde ich, von Djokovic in den gesamten zwei Wochen.
Na, gegen Taylor Fritz ist es mir mehr aufgefallen sogar, aber das, was ich gesehen habe.
Ich glaube, Taylor Fritz, ich habe es verwechselt. Ja, genau. Ja. Das war das, wo er gleich in der, ja, genau, wo er, genau, gleich nach Luft, da habe ich echt gedacht, es ist vorbei. Er wird das nicht zu Ende spielen können. Ja. Das sah ganz übel aus. Der kommt auf den Platz und ist schon fertig, geht zum Handtuch, schwitzt, ringt nach Luft. Genau, das war Fritz. Entschuldige, danke, ja.
Ja,
genau.
Ja, nur Fritz ist halt eine Pfeife und kann das nicht ausnutzen. Und Sinner.
Ja, sowieso. Ja,
Sinner hat's dann genutzt. Na gut, ich glaube, es gibt mindestens einen offensichtlichen Kandidaten für den Mitarbeiter der Woche oder die Mitarbeiterin der Woche. Wir machen eine kurze Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, der Andi hat ihn letzte Woche schon aufs Tableau gebracht. Ich weiß nicht, ob du noch mal was sagen möchtest zum neuen Ex-Equo-Weltranglisten-Ersten im Doppel, Andi, oder ob du einen anderen Mitarbeiter oder eine andere Mitarbeiterin der Woche hast.
Ja, genauso wie die Frau Hüssi, ja, es sich verdienen würde, so hat es für letzte Woche der Herr Bobana verdient. Allein aufgrund der Tatsache, dass er ja während unseres Gesprächs schon klar war, er würde Nummer 1 werden, glaube ich. Oder hat er das Match noch gewinnen müssen? Jedenfalls, ja, aus sentimentalen Gründen wäre er es. Auf der anderen Seite nehme ich den Sinn, dass für mich schon. Also über das gesamte Turnier war der, finde ich, am stärksten tennisspielerisch und auch vom Auftreten her im Finale dann nicht mehr. Das haben wir jetzt eh schon zerlegt und besprochen. Aber also ich nehme den Jannik Sinner. Das ist relativ fantasielos. Wahrscheinlich hätte man noch x Leute dazu nehmen können, aber das ist es bei mir.
Mich dünkt, Oliver hat einen originellen Kandidaten oder eine originelle Kandidatin.
Na, ich finde es schon toll, dass Shea und Mertens das gewonnen haben. Wir haben ja letzte Woche auch getippt, also mein Mix-Tipp ist gar nicht aufgegangen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Gillet, wenn er den Namen Siegemund hört, wahrscheinlich in Zukunft sagen wird,
nicht mehr abhebt, nicht mehr das Telefon abhebt, wenn er es sieht.
Thanks a lot. Aber ich ertrage es nervlich nicht, weil die hat ihn ja ganz schön angefaucht auf dem Platz, ein paar Matches gesehen. Also das hat auch nicht funktioniert. Das Doppel von mir hat auch nicht funktioniert, mein Doppeltipp, obwohl es knapp gewesen ist. Nein, meine 1B ist Zverev für alles, was er gezeigt hat. Wenn es ihm wirklich nicht gut ging, war es sowieso nochmal ein Riesenmatch, das er fast auch noch gewonnen hätte. Aber klar, Mitarbeiterin der Woche, ist auch gar nicht groß überraschend, ist für mich ganz klar Aryna Sabalenka. Ich verfolge sie wirklich sehr intensiv seit jetzt über 6 Jahren, also komplett seit sie 2017 im Fed Cup damals so ein bisschen auf die Öffentlichkeit so ein bisschen mehr Interesse an ihr gefunden hat vielleicht, aber das sehr, sehr genau verfolgt und kann nur sagen, das ist eine ganz tolle Entwicklung Und jetzt ist sie, sie sagt ja, sie ist zum Glück außerhalb des Platzes nicht so wie auf dem Platz, weil sonst hätte sie wenig Freunde. Aber die Kombination passt einfach fantastisch. Und sie, für mich wäre sie auch eine passende Nummer 1, weil da steckt eine Menge drin, finde ich.
Ich nehme jemanden, der auch Nummer 1 geworden ist. Ich weiß, das ist nur in Österreich weltweite News. Und es war auch schon vor den Australian Open klar, weil Joao Fonseca nicht gestartet ist. Aber so oft kommt es ja dann doch nicht vor, dass ein österreichischer Junior an Position 1 der ITF-Juniorenweltrangliste steht. Joel Schwärzler tut das jetzt, was das fürs Männertennis heißt, genau gar nichts, weil es mit Jakub Menschik und Dino Prismic zwei Leute gibt, die ziemlich genau gleich alt sind wie der Joel. Aber trotzdem, mich freut es, dass er das sich verdient. Letztes Jahr wunderbar gespielt in Japan dann. Und jetzt ist er Nummer 1 der Welt bei den Junioren. Ich weiß, der Jürgen treibt ihn an, Jürgen Melzer, dass er den Übergang zu den Männern gut hinkriegt. Nicht zu viel Pressure, bitte. Aber das ist ein guter Typ, der Joel, und der spielt lässiges Tennis. Deshalb ist das mein Mitarbeiter der Woche.
Super, ich wollte ganz kurz, ich weiß, wir sind schon eilig, aber danke, Oliver, dass du den Zverev noch erwähnt hast, und dem wünsche ich wirklich, dass ihn das nicht wieder runterreißt, weil ähnlich war es ja vielleicht schon beim US Open Finale gegen den Dominic Thiem, also da hat er sicher zu kiefeln, aber insgesamt super Leistung.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.